Die Explosion des globalen Antisemitismus, die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. FSK 93, die Explosion des globalen Antisemitismus. Eines der Quellen, die wir zur Abhandlung des Problems Stalin und die Juden verwenden werden, ist ein Buch, dessen Idee von Albert Einstein stammte, der auch ein Vorwort dazu beitrug, das dann von Moskau verworfen wurde und erst in einer späteren Veröffentlichung von Das Schwarzbuch, das Genozid an den sowjetischen Juden, erschien. Im November 1994 erschien es in einer Übersetzung durch Ruth und Heinz Deutschland. Warum das Vorwort Einsteins verworfen wurde, versteht sich gleich von selbst, wenn ich daraus zitieren werde. Das Ziel dieser Publikation ist offenbar. Sie soll den Leser davon überzeugen, dass eine internationale Organisation für die Sicherung des Daseins nur dann ihren Zweck wirksam erfüllen kann, wenn sie sich nicht darauf beschränkt, Staaten gegen militärischen Überfall zu schützen, sondern ihren Schutz auch den nationalen Minderheiten innerhalb der einzelnen Staaten zukommen lässt. Denn schließlich ist es das einzelne Individuum, das vor Vernichtung und unmenschlicher Behandlung geschützt werden soll. Es ist wahr, dass das Ziel nur erreicht werden kann, wenn das Prinzip der Nichteinmischung, das in den letzten Jahrzehnten eine so verhängnisvolle Rolle gespielt hat, über Bord geworfen wird. An der Notwendigkeit dieses folgeschweren Schrittes kann aber heute niemand mehr zweifeln, denn selbst für jemand, der nur die Erzielung eines Schutzes gegen militärische Überfälle im Auge hat, muss es heute offenbar sein, dass die Katastrophen der Kriege durch gewisse Entwicklungen im Innern der einzelnen Länder vorbereitet werden und gar nicht nur durch militärische und kriegstechnische Vorbereitungen. Erst wenn die Schaffung und Sicherung menschenwürdiger Existenzbedingungen für alle Menschen als eine gemeinsame Verpflichtung aller Staaten und Menschen anerkannt und empfunden wird, wird man mit einem gewissen Recht von einer zivilisierten Menschheit sprechen können. So Einsteins Vorwort. Ein anderer Artikel von Yitzhak Arad wies auf die volkstümlichen Wurzeln des Antisemitismus in der Sowjetunion hin, der, was die letzten Sendungen über auch gezeigt wurde, genährt wurde durch die Ausdehnung jüdischer Siedlungen auf das ganze Land und die zunehmende Präsenz von Juden im politischen Apparat. Nun wird das relevant in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Zwar versuchten die sowjetischen Behörden, den Antisemitismus durch politische Verbote zu bekämpfen, aber dies führte lediglich zur Verringerung der äußeren Erscheinung des Antisemitismus, ohne die volkstümliche Grundlage zu beseitigen. Und Chruschtschow hatte ja schon den stalinschen Antisemitismus erwähnt, der sich privat darin zeigte, dass er gegen die Heirat seiner Tochter Svetlana mit einem Juden namens Morozov war und einige Jahre später seine Tochter zwang, sich scheiden zu lassen. 1937 bis 1938 waren die Opfer der großen Säuberungen neben der Führung der jüdischen Sektion Juden, die hohe Position im Regierungsapparat hatten. Das am 22. Juni 1941 auch die letzte Phase der sogenannten Endlösung der Judenfrage begann, ist auch kein Zufall. Wir hatten ja schon Stalins Interview für die jüdische Telegrafenagentur zitiert, wo er die Sowjetunion zum Land ohne Antisemiten erklärte und sagte, dass die aktiven Antisemiten nach den Gesetzen der UdSSR mit der Todesstrafe bestraft werden. Molotow, wir wissen, wer das ist, wegen des Molotow-Ribbentrop-Pakts, auch Hitler-Stalin-Pakt genannt, zitierte diese Äußerung Stalins erstmals 1936, sodass sie in der Sowjetpresse erschienen. Dies in einer Rede über die neue Verfassung. Molotow hat den großen Terror bis zum Ende seines Lebens als notwendige Säuberungsmaßnahme gerechtfertigt und hatte auch eigenhändig 3187 Todesurteile unterschrieben, an einem Tag, um dann hinterher mit Stalin Wildwestfilme anzugucken. Seine eigene jüdische Frau konnte er nicht einmal vor dem Gulag schützen. Aber er konnte dann ein Loblied auf die Juden singen. Das ist bei Matthias Vetter, Antisemiten und Bolschewiki, zitiert. Aber was auch immer die heutigen Kannibalen aus den Reihen der faschistischen Antisemiten sagen mögen, unsere brüderlichen Gefühle für das jüdische Volk sind davon bestimmt, dass es den genialen Schöpfer der Idee der kommunistischen Befreiung der Menschheit hervorgebracht hat, Karl Marx, der auf wissenschaftliche Weise über die höchsten Errungenschaften der deutschen Kultur und der Kulturen anderer Völker verfügte. Unsere Gefühle sind dadurch bestimmt, dass das jüdische Volk in einer Reihe mit den entwickelsten Nationen eine große Zahl der hervorragendsten Vertreter von Wissenschaft, Technik und Kunst stellte, viele ruhmreichen Helden des revolutionären Kampfes gegen die Unterdrücker der Werktätigen stellte und in unserem Land wieder und wieder neue, herausragende, höchstbegabte Leiter und Organisatoren in allen Zweigen unseres Aufbaus und des Schutzes der Sache des Sozialismus hervorbrachte und hervorbringt. Durch all dies ist unsere Beziehung zu den Antisemiten und den antisemitischen Untieren festgelegt, woher auch immer sie stammen mögen. Das war allerdings nicht für die Sowjetbürger gedacht, sondern für die westlichen Alliierten des Weltkriegs, widersprach aber nicht anderen Verlautbarungen. Die Juden galten aber in Kampagnen gegen trotzkistische Schädlinge als Volksfeinde, Judasse, die Heimat und Blut der Werktätigen verschacherten, die Opfer galten dann als Agenten der Gestapo, so Stalin. Die Schauprozesse waren durch mindestens latenten Antisemitismus geprägt. Bolschewiki, die zwischen 1936 und 1938 vor Gericht standen, waren oft Juden, wie im Prozess gegen Sinowjew und Kamenev, wo 11 von 16 Angeklagten Juden waren. Das Zeitalter des Internationalismus und des nationalen Nihilismus, den die jüdischen Bolschewiki zugeordnet wurden, war vorbei. Wer einen jüdisch klingenden Namen hatte, wurde geraten, den zu ändern. Etwa aus Rosenzweig sollte Borisow werden, damit es russisch klingt. Der diplomatische Dienst wurde judenfrei, nachdem Litwinow abgesetzt ward und Stalin Molotow anwies, alle Juden aus dem Volkskommissariat herauszunehmen. Molotow berichtete dem Schriftsteller Felix Tschejew, dass Stalin kein Antisemit sei, wie suggeriert werde. Viele Eigenschaften seien anerkannt. Tüchtigkeit, Geschlossenheit, politische Aktivität, sie seien aktiver als der Durchschnitt. Nun, wir kennen den Satz, die Trotzkis machen die Revolution und die Bronsteins zahlen die Rechnung. Die Juden wurden pauschal verdächtigt, Ex-Menschewiki, Ex-Bundisten oder Zionisten zu sein, aber dennoch gab es keinen abgrundtiefen Judenhass. Die Juden wurden als nützliches Werkzeug betrachtet, sofern es dem Machterhalt diente. So war die Kontinuität zwischen Lenin und Stalin größer, als gemeinhin vermutet wird. Im westlichen Ausland wurde das registriert, insbesondere die Entlassung Litwinows am 5. Mai 1939 wurde als antijüdische Geste interpretiert. Winston Churchill schrieb, dass der hervorragende Jude wie ein zerbrochenes Werkzeug fallen gelassen wurde und sah auch, dass mit dem Juden Litwinow Hitlers hauptsächlicher Stein des Anstoßes beseitigt war. Alsbald am 10. Mai begann dann eine Hexenjagd auf Angehörige des diplomatischen Dienstes, vor allem derjenigen, die Mitarbeiter Litwinows war. Den Ermittlungsakten zufolge, so Arno Lustiger, sollte die Riege der Angeklagten aus folgenden Botschaftern bestehen. Maersk, er vertrat die Sowjetunion in Großbritannien, Suritz in Deutschland, Stein, Finnland und Italien, Jurenew, Japan, Italien, Österreich, Rosenberg, Spanien, Tschintschuk, ebenfalls Deutschland. Sie alle waren Juden, als einzige Nichtjüdin wäre Alexandra Kollontai, Schweden, hinzugekommen. Arkadi Wachsberg stellt die plausible Vermutung an, dass Stalin die Prozessvorbereitung abbrechen ließ, um nicht den Eindruck einer auch den Antisemitismus einschließenden ideologischen Annäherung an Nazi-Deutschland zu provozieren. Die NKWD-Organe, also die Organe des Volkskommissariats für innere Angelegenheiten, ich hoffe, ich spreche es so einigermaßen aus, also Narodny Kommissariat Vnutrennych Del, suchten seit 1937 Material für einen Künstlerprozess. Man suchte allerlei Verschwörer, Wolod Meyerhold, Theaterregisseur, wurde beschuldigt, Puschkin entstellt zu haben. Januar 1938 wurde das Theater geschlossen. Er verhaftet seine Frau Sina Reich in ihrer Wohnung massakriert. Meyerhold, völlig assimilierter Jude, hatte bis zum Lebensende durch Hinrichtung nicht die Rolle Stalins erkannt. Seine Geständnisse, insbesondere Anschuldigungen gegen Boris Pasternak, Juri Oleschar, Konstantin Fedin, Vsevolod Ivanov, Dmitri Schostakowitsch und neben vielen anderen Serge Eisenstein widerrief er im November 1939. Isaac Babel wurde vorgeworfen, in Reiterarmee zu viele Grausamkeiten der Bürgerkriegspogrome geschildert zu haben und die führende Rolle der Partei nicht herausgearbeitet zu haben. Die Rolle der Roten an Pogromen hatte er nicht verschwiegen. Sollte er aber. Er wurde schon vor den erwähnten anderen Künstlern exekutiert. Solomon Michoels wurde von Isaac Babel nicht verraten, der in einer Verschwörungsorganisation den Bereich Literatur leiten sollte. So konnte Michoels überleben und später Vorsitzender des JAFK werden, nicht? Der jüdisch-antifaschistischen Komitee. Nun kommen wir zu einem wichtigen Knotenpunkt in der Entwicklung des Verhältnisses der Sowjetunion zu den Juden. Das wird uns hauptsächlich beschäftigen. Den 23. August 1939. Der nicht nur die 3 Millionen sowjetischen Juden traumatisierte, sondern die ganze radikale Linke der Welt damaliger Zeit. Mark Gallier, er war Bomberpilot der Sowjetunion, erinnert sich: Für meine Generation waren die 22 Monate zwischen dem Abschluss des Nichtangriffspakts mit Hitler und dem Ausbruch des Krieges merkwürdig und unverständlich. Die meisten von uns nahmen den Pakt hin wie eine Medizin, unangenehm, aber notwendig. Aber die auf die Vertragsunterzeichnung folgenden Entwicklungen waren nicht mehr verständlich. Die Faschisten wurden nicht mehr Faschisten genannt. Das Wort war weder in der Presse noch in halboffiziellen Vorträgen zu finden. Es war schwer zu verstehen. Der Pakt zwischen konkurrierenden Teufeln am 23. August 1939 war an sich schon der Beginn des Zweiten Weltkriegs, ein Angriffspakt gegen Polen, das nun schon zum 4. Mal geteilt werden sollte. Die Sowjetunion bestand darauf, erst einzumarschieren, wenn Polen besiegt sei, um den Ukrainern und Weißrussen zur Hilfe zu eilen, so die offizielle Begründung, wobei von Juden, die es doch wohl am nötigsten gehabt hätten, überhaupt keine Rede war. Von den 3,3 Millionen Juden Polens lebten 2,1 Millionen in den von den Deutschen eroberten und 1,2 in den von der Sowjetunion annektierten Gebieten. In diesen lebten insgesamt 13 Millionen Menschen, vor allem Ukrainer und Weißrussen, ein Drittel Polen. Wie gut der Betrug durchging, war zu sehen darin, dass die Rote Armee von der Zivilbevölkerung als vermeintlicher Gegner der Deutschen zum Teil freundlich begrüßt wurde. Die Sowjetpropaganda rechtfertigte die Annexion als nationale und soziale Befreiung von der Pani, dem polnischen Herren. Auch bei den Juden fiel das auf fruchtbaren Boden. Wie wichtig die Unterscheidung von Wesen und Erscheinung bzw. Schein ist, erkennen wir, wenn wir uns genau vor Augen führen, den Wortlaut des Ribbentrop-Molotow-Pakts und des Geheimprotokolls, aus dem wir sehen können, wie der Verlauf des Zweiten Weltkriegs, wenn es nicht wie etwa Fritz Fischer und andere denken, der Fortsetzung des Ersten Weltkriegs, der ja jetzt wieder von Seelentröstern hinsichtlich der Ursachenfrage meist als Schuldfrage diskutiert, verklärt wird. Jetzt der Pakt, also Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Die deutsche Reichsregierung und die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, geleitet von dem Wunsche, die Sache des Friedens zwischen Deutschland und der UdSSR zu festigen und ausgehend von den grundlegenden Bestimmungen des Neutralitätsvertrages, der im April 1926 zwischen Deutschland und der UdSSR geschlossen wurde, sind zu nachstehender Vereinbarung gelangt. Artikel 1. Die beiden vertragsschließenden Teile verpflichten sich, jeden Gewaltakt, jede aggressiven Handlung und jedes Angriffs gegeneinander, und zwar sowohl einzeln als auch gemeinsam mit anderen Mächten, zu enthalten. Artikel 2. Falls einer der vertragsschließenden Teile Gegenstand kriegerischer Handlungen seitens einer dritten Macht werden sollte, wird der andere vertragsschließende Teil in keiner Form diese dritte Macht unterstützen. Artikel 3. Die Regierungen der beiden vertragsschließenden Teile werden künftig fortlaufend zwecks Konsultation in Fühlung zueinander bleiben, um sich gegenseitig über Fragen zu informieren, die ihre gemeinsamen Interessen berühren. Artikel 4. Keiner der beiden vertragsschließenden Teile wird sich an irgendeiner Mächtegruppierung beteiligen, die sich mittelbar oder unmittelbar gegen den anderen Teil richtet. Artikel 5. Falls Streitigkeiten oder Konflikte zwischen den vertragsschließenden Teilen über Fragen dieser oder jener Art entstehen sollten, werden beide Teile diese Streitigkeiten oder Konflikte ausschließlich auf dem Wege freundschaftlichen Meinungsaustausches oder nötigenfalls durch Einsetzung von Schlichtungskommissionen bereinigen. Artikel 6. Der gegenwärtige Vertrag wird auf die Dauer von 10 Jahren abgeschlossen, mit der Maßgabe, dass, soweit nicht einer der vertragsschließenden Teile ihn ein Jahr vor Ablauf dieser Frist kündigt, die Dauer der Wirksamkeit dieses Vertrages automatisch für weitere 5 Jahre als verlängert gilt. Artikel 7. Der gegenwärtige Vertrag soll innerhalb möglichst kurzer Frist ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden sollen in Berlin ausgetauscht werden. Der Vertrag tritt sofort mit seiner Unterzeichnung in Kraft. Ausgefertigt in doppelter Urschrift in deutscher und russischer Sprache, Moskau am 23. August 1939. Ratifiziert übrigens einen Tag später. Aus Anlass der Unterzeichnung des Nichtangriffsvertrages zwischen dem Deutschen Reich, so heißt es am geheimen Zusatzprotokoll, und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken haben die unterzeichneten Bevollmächtigten der beiden Teile in streng vertraulicher Aussprache die Frage der Abgrenzung der beiderseitigen Interessenssphären in Osteuropa erörtert. Diese Aussprache hat zu folgendem Ergebnis geführt. Für den Fall einer territorialpolitischen Umgestaltung in den zu den baltischen Staaten, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, gehörenden Gebieten bildet die nördliche Grenze Litauens zugleich die Grenze der Interessenssphären Deutschlands und der UdSSR. Hierbei wird das Interesse Litauens am Wilner Gebiet beiderseits anerkannt. Zweitens, für den Fall einer territorialpolitischen Umgestaltung der zum polnischen Staate gehörenden Gebiete werden die Interessenssphären Deutschlands und der UdSSR ungefähr durch die Linie der Flüsse Narew, Weichsel und San abgegrenzt. Die Frage, ob die beiderseitigen Interessen die Erhaltung eines unabhängigen polnischen Staates erwünscht erscheinen lassen und wie dieser Staat abzugrenzen wäre, kann endgültig erst im Laufe der weiteren politischen Entwicklung geklärt werden. In jedem Fall werden beide Regierungen diese Frage im Wege einer freundschaftlichen Verständigung lösen. Hinsichtlich des Südostens Europas wird von sowjetischer Seite das Interesse an Bessarabien betont. Von deutscher Seite wird das völlig politische Desinteresse an diesen Gebieten erklärt. Viertens, dieses Protokoll wird von beiden Seiten streng geheim behandelt werden. Moskau, 23. August 1939. Ja, soweit der Originalton. Also muss man mal gehört haben. Die Führung der Sowjets erwarteten von den Juden, wir haben das ja bereits erklärt, wie positiv sie zur Entwicklung stehen konnten, mehr Loyalität als von den Ukrainern, die man des separatistischen Nationalismus verdächtigte, oder den Polen, die Anhänger der untergegangenen Republik waren. Daher wurde in jüdischen Selbstwehren, jüdischen Kommunisten und andere Linke sogar gefördert und spielten eine Rolle in den Revolutionskomitees. Den Polen galten die Juden als Profiteure des neuen Regimes. Allerdings verflogen die Sympathien den Juden gegenüber, der Juden gegenüber den neuen Machthabern sehr schnell, da ja auch die lokalen Funktionäre nach und nach durch altsowjetische Funktionäre abgelöst wurden. In der Zeit der Wahlen im Oktober wurde die Bevölkerung unter Druck gesetzt und die neuen Nationalversammlungen, die Ende Oktober in Lemberg und Nialystok zusammentraten, beantragten den Anschluss an die Sowjetunion. Wir kennen ja die Verfolgung der Kulaken und können noch einen Zusammenhang mit Antisemitismus erörtern. Diese wurden ja als Kapitalisten verfolgt, so auch hier viele Juden, vor allem Kleinhändler und Handwerker, die als Kapitalisten galten und den Inka SPD-Beamten als der Klassenfeind galten. Matthias Vetter stellt das in Antisemiten und Bolschewiki ausführlich dar. Kann man also mal lesen, wenn es noch irgendwo zu haben ist. Die drei ersten Phasen der wirtschaftlichen Entwicklung, Kriegskommunismus, neue ökonomische Politik und Kollektivierung, hatten für die Juden folgende Bedeutung. Die Wirtschaftspolitik des Kriegskommunismus, also Militarisierung der Wirtschaft hieß das ja, nicht von Trotzki vorhin, hatte viele Juden, die vorher ein kümmerliches Leben als Händler und Handwerker fristeten, in Arbeitslosigkeit gebracht und sie suchten eine Tätigkeit im neuen Staatsapparat als Alternative, was den Eindruck eines jüdischen Übergewichts durchaus mit erklärt, die den volkstümlichen Antisemitismus umtrieb. Allerdings hätten die Juden wegen Armut und Arbeitslosigkeit mit solchen Vorstellungen sich nicht abgeben sollen. Wegen ihrer Klassenherkunft hatte die nichtjüdische Bevölkerung genug Vorurteile gegen eine jüdische Handelsnation. Die jüdischen Parteisektionen gingen allerdings, also die waren ja sehr sowjetkontrolliert und getreu, gingen allerdings rigoros gegen das religiöse Judentum vor und die Zulassung jiddischer Sprache als Gerichts- und Verwaltungssprache und jüdische Sowjets waren Anlass für die Verstärkung antisemitischer Ressentiments der Mehrheitsnationen, vor allem in der Ukraine. Antisemitismus war zunächst gar nicht als Problem gesehen. Schriftsteller wie Esenin sahen ja im jüdischen Kommissar einen Angriff auf das traditionelle Russland, dem man vorwarf, Kirchen in Toiletten verwandeln zu wollen. Ab 1926 wurde Antisemitismus dann doch thematisiert. Die Juden galten ja als Symbol für die Moderne, für Veränderung der Gesellschaft schlechthin, und in der neuen ökonomischen Politik wurde ihnen vorgeworfen, als Händler zu provozieren oder zu profitieren und die besten Posten in der Verwaltung abzusahnen und bei der Landvergabe an Agrarkolonisten privilegiert zu sein. Hier der Zusammenhang zur späteren Kulakenverfolgung. Darauf wird man auch nochmal eingehen müssen. Übergriffe von antisemitischen Studenten, vor allem in der Ukraine, werden berichtet, die einen Konkurrenzkampf zwischen urbanen jüdischen Studenten und bäuerlichen ukrainischen und russischen Studenten entsprangen. Die Klagen entsprangen auch dem, dass für persönliche Miseren Schuldige gesucht wurden, vor allem beim Zuzug vom Lande in die Städte wegen Wohnungsmangel und Arbeitslosigkeit. So richtete sich das Ressentiment nicht gegen das System, sondern gegen seine angebliche Deformation durch zu viele Juden. Auch galt dann seit 1928, als die Agitprop-Abteilung Antisemitismus als Mittel der Konterrevolution diagnostizierten, die Verliererklassen, also Kulaken, Bourgeois, Geistlichkeit, Adel, sollten angeblich ungebildete Arbeiter auf jüdische Werktätige hetzen. Man wollte zeigen, dass die Juden ganz normale Menschen seien, sofern sie werktätig waren. Der jüdische Neppmann, also neue ökonomische Politik, Mensch, war allerdings bei der Propaganda ausgespart. Die Partei wollte auch nicht als Beschützerin der Juden erscheinen, obwohl es Anfang der 30er noch Maßnahmen und Broschüren gegen Antisemitismus gab, die dann ausliefen, weil die Partei nun als Sieger der Revolution galt und die alten Klassen als geschlagen galten. Und Antisemitismus dann ja nicht mehr als Mittel für den Machterhalt gelten kann. Damit sollte schon aufgeräumt sein und der Stalinismus war ja einerseits Produkt des Aufbruchs der Partei als endgültiger sozialistischer Angriff, der mit den ökonomischen Formen der neuen ökonomischen Politik und mit den negativen Erscheinungen des Alltagslebens aufräumte. Es gab schon Vorformen des Antikosmopolitismus. Die scheinbar jüdische linke Opposition um Trotzki, Zinoviev und Kamenev schien gegen die russischen Rechten zu kämpfen. Nationalistische Tendenzen waren hier allerdings nicht der Vorwurf, da diesem antinationalen Denken fremd war. Sie verstanden sich ja nicht mal als Juden. Und es gab ja unter den Stalinisten zwischen Bolschewiki jüdischer Abstammung. Trotzki schrieb allerdings einen Text, in dem er Stalin vorwarf, eine antisemitische Kampagne inszeniert zu haben, weil er nicht glauben wollte, dass die antisemitischen Pöbeleien oder Resolutionen gegen geborene Spekulanten der von ihm als integer geltenden Arbeiterklasse ausgehen könnten. Wie war das nun 1939, als die Juden als Kapitalisten galten? Die Verstaatlichung von Banken, Kaufhäusern und Handwerksbetrieben traf vor allem den jüdischen Mittelstand. Die Kleinhändler wurden durch überzogene Steuern ruiniert und mussten staatlichen Handelsorganisationen Platz machen, was dazu führte, dass besonders die Juden unter dem abrupten Niedergang der Wirtschaft leiden mussten. Grotesk nahezu mutet es an, dass in Polen die Juden aus der sowjetischen Zone in die deutsche zu gelangen versuchten, während die meisten allerdings über die deutsch-sowjetische Demarkationslinie geflohen waren, mit dem Erfolg, unter den pauschalen Verdacht zu geraten, Spione zu sein. 350.000 von 600.000 nach Osten geflohene waren Juden. Ein großer Teil wurde nach Osten deportiert, besonders in der dritten Deportationswelle, wo jeder, der keine akzeptierten Papiere hatte, was auf Flüchtlinge vor allem zutraf, aufgegriffen wurde. Sie waren aggressiven antisemitischen Beschimpfungen ausgesetzt. Arno Lustiger erzählt, so berichtet Moshe Grossmann, dass ihn ein sowjetischer Ermittler fragte, warum er in die Sowjetunion geflohen sei. Auf die Antwort, weil wir Juden sind, entgegnete der Beamte. Sie bringen Juden um? Nennt ihr das Mord? Ich könnte dir zeigen, wie ihr ermordet werden solltet, verfluchte Rasse. Ihr seid alle Schurken, Verbrecher. Ihr seid in die Sowjetunion gekommen, um unser Aufbauwerk zu zerschlagen, unser sozialistisches Eigentum, unsere Macht. Ihr gehört wie Hunde bis auf den Letzten erschossen. Bevor Ende 1939 die Grenze abgeriegelt war, wurden Flüchtlinge mitunter in den deutschen Bereich zurückgeschickt. Beim Austausch von Bevölkerungsgruppen, also Ukrainer nach Osten, Deutsche nach Westen, akzeptierten die sowjetischen Stellen nur reine Ukrainer, keine Juden. Dann wird ein Geheimbericht an die polnische Exilregierung von Jan Karski, also derselbe Karski, der auch Berichte über deutsche Vernichtungslager aus Polen schmuggelte, zitiert, wo er feststellt, dass die Haltung der Juden zu den Bolschewiki positiv sei. Ihre Haltung scheint mir auch ganz verständlich zu sein. Freilich gibt es schlimme Fälle, in denen sie, die Juden, die Polen denunzieren, polnische nationalistische Studenten und polnische Politiker, wenn sie die Arbeit der bolschewistischen Polizei von ihren Schreibtischen auslenken oder selbst Mitglieder der Polizeikräfte sind oder wenn sie die Beziehung zwischen Polen und Juden im ehemaligen Polen mit Falschaussagen diffamieren. Man muss leider festhalten, dass solche Fälle sehr verbreitet sind. Verbreiteter als Vorfälle, die Loyalität zu den Polen oder eine positive Einstellung zu Polen deutlich machen. Andererseits habe ich den Eindruck, dass die Intelligenz, ja die wohlhabendsten Juden und diejenigen mit dem höchsten Kulturniveau, natürlich mit gewissen Ausnahmen und ohne die Heuchler zu berücksichtigen, vielmehr häufig mit einer gewissen Anhänglichkeit an Polen denken und glücklich wären, sie könnten in der gegenwärtigen Situation eine Wende zur Unabhängigkeit Polens begrüßen. Natürlich hat dies auch mit einem wohlabgewogenen Eigeninteresse zu tun. Momentan müssen auch sie viele Härten erleiden, wenn nicht sogar die kollektive Vernichtung. Ihre Häuser werden konfisziert, ihre Läden, Geschäfte, Fabriken unter dem Vorwand der sogenannten Sozialisierung weggenommen und in eine Art von Kooperation verwandelt, bei denen die Beteiligung des Staates und die Erfüllung von Staatsaufträgen einen außergewöhnlich hohen Anteil haben. Dies macht es ihnen unmöglich, ihren Lebensunterhalt zu verdienen oder sogar nur das Existenzminimum zu sichern. Im Zwischenkriegspolen gab es bei einer unstrittig antisemitischen Regierungspolitik eine jüdische Öffentlichkeit mit aktiven jüdischen Gemeinden und Kultureinrichtungen, die in der Sowjetunion liquidierten Organisation Bund und Zionismus erfreuten sich großen Zuspruch. Es gab bei allen Unterdrückungen eine Presse, Verlage und Autoren, die kaum der monopolistischen Parteikontrolle unterlagen. Dies wurde im Eilverfahren zerstört nach dem Paradigma der 20er Jahre der Sowjetunion. Arno Lustiger führt aus dazu, die Sowjetmacht hatte alle Diskriminierung gegen nationale Minderheiten für aufgehoben erklärt, Ihre neue Diktatur machte jedoch die Gesamtbevölkerung nahezu rechtlos, wie die Hinrichtung der gefangenen polnischen Offiziere in Khartoum. Viele Inhaftierungen und vor allem die Massendeportationen belegen. Man muss sogar annehmen, dass 1939 bis 1941 in Ostpolen mehr Menschen Opfer von Repressalien wurden als zur gleichen Zeit unter der deutschen Besatzung in West- und Zentralpolen. Die etwa 500.000 Opfer in der von der Sowjetunion annektierten Gebieten waren. Zur Hälfte Polen, zu 30% Juden und zu 20% Weißrussen und Ukrainer. Tausende Juden, meist Zionisten, Bundisten, bürgerliche Elemente, das mit den Elementen, das sagen die immer, wurden als Klassenfeinde bzw. nationaljüdische Konterrevolutionäre oder kosmopolitische Elemente eingestuft, verhaftet und nach Sibirien deportiert. Dies hat vielen von ihnen, wenn auch von den Geheimdienstschergen vollkommen unbeabsichtigt, das Leben gerettet. Wer vom NKWD nach Sibirien verschleppt worden war, konnte von den Einsatzgruppen ab Juni 1941 nicht ermordet werden. Schätzungen zufolge kamen etwa 30.000 Juden durch die sowjetische Deportation ums Leben. Gerettet wurden durch die Verschleppung hingegen fast 100.000. Naja, wenn man da weg ist, geht's auch. August 1943 erstellte die polnische Botschaft in der UdSSR ein Memorandum, aus dem hervorgeht, dass die erste Deportationswelle, Februar 1940 war das, besonders Zivilangestellte betraf. Beamte der Kommunalverwaltung, Richter, Polizisten und auf dem Land Waldarbeiter, Siedler und Kleinbauern. Polen, Ukraine und Weißrussen. In der zweiten Welle waren es die Angehörigen bereits Geflohener oder als vermisst geltender. Juni 1940 waren alle polnischen Bürger verschleppt, die vor den Deutschen nach Ostpolen geflohen waren. Die NKWD deportierte bei der dritten Welle kleine Kaufleute, Ärzte, Journalisten, Künstler, Universitätsprofessoren, Lehrer und andere Angehörige polnischer Intelligenz. Die vierte, letzte Welle vor dem deutschen Überfall im Juni 1941 räumte mit dem Rest auf und holte Kinder aus Sommerlagern und Waisenhäusern. Die meisten Juden wurden im Juni 1940 in das Hinterland der UdSSR deportiert. Nun kam die Rache für die Niederlage August 1920, die die Ausbreitung des Kommunismus in Westeuropa verhindert hatte. Ein Höhepunkt war 1940, als in der Sowjetunion 14.552 polnische Offiziere und 7.305 polnische Kriegsgefangene in Khartoum per Kopfschuss ermordet wurden. Ein durch Churchill angeregtes Freundschaftsabkommen zwischen der polnischen Exilregierung und der Sowjetunion führte zur Anerkennung der polnischen Exilregierung durch die Sowjetunion. Erst April 1943 kamen, nachdem die deutsche Wehrmacht die Gräber von Khartoum entdeckten und bekannt gaben, diese Dinge hier also zum Vorschein. Das führte auch zum Abbruch der Beziehung der polnischen Regierung mit der Sowjetunion. Erst 1990, nachdem sie es 50 Jahre geleugnet hatten und wider besseren Wissens behaupteten, die Morde wären von den Deutschen begangen worden, übergaben Vertreter Russlands der polnischen Regierung eine komplette Dokumentation inklusive Liste der Opfer. Auch 700-800 jüdische Offiziere der polnischen Armee waren darunter, wie auch der Feldrabbiner Major Baruch Steinberg. Moshe Kleinbaum schildert in seinem Bericht an Bahum Goldbaum aus dem Jahre 1940 die Verhältnisse in Polen. Die Liquidationskampagne richtet sich vor allem gegen den Bund und den Zionismus. Die GPU wendet gegen beide Gruppen verschiedene Taktiken an. Sie nimmt an, dass die Kreise der bundistischen Arbeiter, die Gewerkschaftsmitglieder sind, unter dem Banner des Sowjetregimes leicht integriert werden können. Man müsse lediglich die Führer und den Apparat der Sekretäre und Funktionäre loswerden. Diese Rechnung ging auf. Ehrlich und Alter, die Führer des Zentralkomitees des Bundes, wurden verhaftet. Büros der lokalen Bundkomitees übernommen und ihre Mitarbeiter inhaftiert. Ebenso die Führer der bundistischen Gewerkschaften. Der Parteiapparat wurde an ergebene Kommunisten übergeben oder, wie unter solchen Umständen üblich, an fanatische Neubekehrte. Auf diese Art wurde der Bund liquidiert. Sein lebendes Inventar, wie sich einer der kommunistischen Führer in Lwiw mir gegenüber plump ausdrückte, wurde in sowjetischen Besitz überführt. Das Bildungsnetzwerk des Bundes, die zentrale jüdische Schulorganisation, hat das sowjetische Bildungssystem ebenfalls ohne größere Änderungen komplett übernommen. Die Unterrichtssprache wird beibehalten. Die meisten Lehreinrichtungen sind intakt geblieben. Selbst die Bilder von Marx und Engels hat man nicht entfernt. Trotz der ideologischen Revolution gibt es Symbole der Kontinuität. Gegenüber den Zionisten ging die GPU völlig anders vor. Erstens, weil es nichts Vergleichbares zur engen Verbindung zwischen Kommunismus und Bundismus gibt, weder äußerlich noch innerlich. Zweitens ist die psychologische Opposition gegen die Sowjetherrschaft unter Juden mit zionistischen Tendenzen tiefer verwurzelt als unter den Anhängern des Bundes. Zionisten werden daher von der GPU systematisch verfolgt. Die Verfolgung wird immer härter und erfasst immer breitere zionistische Kreise. Hier besteht ein Widerspruch zur plötzlichen Auflösung des Bundes. Von Tag zu Tag nimmt die Zahl der Verhaftungen von Zionisten und Anhängern des Hebräischen zu. Die hebräischen Schulen wurden geschlossen oder in sowjetische jiddische Schulen verwandelt. Wir nähern uns langsam der Zeit der jüdischen Anti-Hitler-Komitees. Dies steht auch vor dem Hintergrund, dass zwischen 1939 und dem Überfall Hitlers die Zahl der Juden von 3 auf 5 Millionen gestiegen war, auch aus anderen annektierten Ländern verschleppt oder aus Ostmitteleuropa geflohen. Im Sommer 1940 marschierte die Rote Armee im Baltikum ein, weil diese freien Zutritt verwehrten und pro-sowjetische Regierungen ablehnten. 1939 waren schon in 3 baltischen Republiken Stützpunkte errichtet worden. So wurden Wahlen nach sowjetischem Muster abgehalten, ja, so schön demokratisch, und 10.000 Angehörige der Eliten des Landes deportiert, um jeden Widerstand zwecklos erscheinen zu lassen. Ende 1940 begannen die Deportationen und hatten 1941 ihren Höhepunkt. 11.000 aus Estland, 16.000 aus Lettland und 21.000 aus Litauen. Das war aber dann so, dass auch Juden aus diesen Ländern der Ermordung durch die Deutschen entkamen. Molotow informierte am 17. Juni 1940 Vertretern des Deutschen Reiches über die Besetzung des Baltikums und gratulierte ihnen zum Erfolg im Frankreich-Feldzug. Ribbentrop fühlte sich im Hakenkreuz geschmückten Moskau und im Kreml wie unter alten Parteigenossen sehr wohl. Bis 1941 wurde in der sowjetischen Presse Deutschland nicht als Aggressor dargestellt. Auch alte Studien über Angriffskriege der Deutschen wurden aus dem Verkehr gezogen. Sergei Eisenstein inszenierte 1940 am Bolschoi-Theater eine Wagner-Oper. Da sagte ja Woody Allen mal, wenn er Wagner hört, entsteht bei ihm der Wunsch, Polen zu überfallen. Nicht? Während sein Film Alexander Newski, der nicht deutschfreundlich war, aus den Kinos verschwand, genauso wie Friedrich Wolff, Professor Mamlock, Leon Feuchtwangers, Geschwister Oppermann. Thematisierung des Antisemitismus war nicht erwünscht. Statt von faschistischem Rassismus war nur noch von reaktionären Rassismus die Rede. Über Hitler-Massaker in Polen wurde erst im August 1941 wieder berichtet. Der deutsch-sowjetische Krieg hatte da am 22. Juni 1941 schon begonnen mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion und endete nach dem Ende der Schlacht um Berlin am 2. Mai 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation Hurra, der Wehrmacht am 9. Mai 1945. Nun hatte Leopold Trepper und der jüdische Kundschafter Alexander Rado und aus Tokio Richard Sorge Stalin vom geplanten Einmarsch der Deutschen informiert. Aber Stalin machte die drei Affen, also nichts sehen, nichts hören, nicht schreien, traf keinerlei Vorkehrungen. Arno Lustiger kommentiert das folgendermaßen. Dem Angriff der deutschen Wehrmacht mit 5,5 Millionen Soldaten, 47.000 Kanonen, 3.700 Panzern und 5.000 Flugzeugen, unterstützt von den Verbündeten italienischen, finnischen, ungarischen, slowakischen und rumänischen Armeen, konnte die Rote Armee keinen organisierten Widerstand entgegenstellen. Molotow, der 1940 mit Hitler darüber verhandelt hatte, unter welchen Bedingungen die Sowjetunion dem Drei-Mächte-Pakt zwischen Deutschland, Italien und Japan beitreten würde und nicht an den Überfall geglaubt hatte, wandte sich als Erster an das Volk. Stalin, der seinen Urlaub nicht abbrach, soll sich geweigert haben, Telefonate entgegenzunehmen. Am 30. Juni wurde das staatliche Verteidigungskomitee der Sowjetunion gebildet und die KPdSU rief zum Kampf im großen Vaterländischen Krieg auf. Erst am 3. Juli, als die Wehrmacht bereits bis in den Kiewer Raum und nach Minsk vorgedrungen war, wandte sich Stalin an die Genossen, Bürger, Brüder und Schwestern, Kämpfer unserer Armee und Flotte. Brüder und Schwestern. Diese Anrede war völlig unvereinbar mit der Klassenkampfrhetorik der Vorkriegszeit. Sie fand in Michoels Brüder und Schwester beim ersten Meeting des JAFK, also jüdisch-antifaschistischen Komitees, im August ein Echo. Auch den Appell an die angelsächsischen Mächte, der beim jüdischen Meeting so laut erklang, hatte Stalin vorgegeben. Zitat, in diesem Befreiungskrieg werden wir nicht allein sein, in diesem Krieg werden wir treue Verbündete unter den Völkern Europas und Amerikas haben. Am 31. Juli 1941 erließ Stalin den berühmten Befehl zum Partisanenkampf an alle Sowjetunion in den Sowjetbürger in den besetzten Gebieten. Viele Tausende von jüdischen Partisanen haben diesem Befehl Folge geleistet. Ja, soweit. Lustiger. Nun wären wir hier bei der Idee der Gründung einer internationalen jüdischen antifaschistischen Organisation, die ja schon von prominenten Führern der jüdischen sozialistischen Partei des polnischen Bundes, Henryk Ehrlich und Viktor Alter, im Juni 1941 ersonnen wurde. Vor der Kapitulation Polens hatte das ZK des Bundes schon beschlossen, Warschau und die deutsch besetzten Gebiete zu verlassen, um nicht in die Hände der Nazis zu fallen. Die Gestapo fahndete nach Ehrlich und Alter, verhaftete viele, die denselben Namen führten. Zusammen mit Führern der Eisenbahngewerkschaft Polens wurde eine Resolution verfasst, in der Hoffnung, dass die Sowjetmacht den Untergrundkampf gegen die Deutschen unterstützen würde. Es gab eine schnelle Antwort. Am 29. September 1939 wurde Alter verhaftet. Auch Henry Ehrlich, der am 1. Oktober in Brest-Litovsk eintraf und mit General Guderian eine Truppenparade abnahm mit russischer Nationalhymne und Deutschlandlied, wurde später verhaftet. Im Juli 1941, während der großen Niederlagen der Roten Armee, wurden Alter und Ehrlich nach Sartow gebracht und schließlich in einer Verhandlung in Moskau zum Tode verurteilt. Alter schwieg, beleidigt, und verteidigte sich nicht. Das Urteil wurde in 10 Jahre Haft verwandelt, was vermutlich Stalin selbst veranlasst. Ehrlich schreibt in der Haft eine Geschichte des Bundes in Polen, wohl auf Anweisung des NKWD, der sich für das Verhältnis des Bundes zur Sowjetunion interessierte. Dort standen Details auf 252 Seiten, die Verdächtigungen gegen den Bund und ihn selbst auch entkräfteten. Die Maßnahmen der Komintern und der sowjetischen Regierung, die zur Spaltung der Arbeiterbewegung führten, insbesondere die Sozialfaschismus-These, kritisierte er. Am 12. August 1941 wurden fast alle polnischen Bürger amnestiert und aus Gulag und Gefängnissen befreit, auch die hochrangigen Politiker und Offiziere. Ehrlich und Alter wurden am 12. September entlassen, erhielten Geld zur Einkleidung und konnten im Hotel Metropol wohnen, das für Prominente reserviert war. Also etwas komfortabler, nicht? Als Belohnung oder Entschädigung wie in dem Fall. Einen Pass erhielten sie allerdings nicht. Das war wieder ein schlechtes Zeichen. In Moskau trafen sie mit Solomon Michoels und Peres Makshkish zusammen, also den Gründer des JAFK, nicht? Aber erst später. Von den jüdischen NKWD-Oberst Aaron Wolkowski wurden sie um Entschuldigung für ihre Behandlung, Haft- und Todesurteile gebeten. Es ginge nun darum, dem gemeinsamen Feind, jetzt Deutschland, plötzlich entgegenzutreten. Da stand die Wehrmacht bereits vor Moskau. Am 15. Oktober wurde dann die Regierung nach Kuibyschew an der Wolga evakuiert. Stalin blieb in der Hauptstadt. Auch Ehrlich und Alter kamen nach Kuibyschew und wurden ins Grand Hotel einquartiert. Wird ja immer besser. Dafür, dass sie nach 2 Jahren Haft in Freiheit waren, hatten sie ein gutes Empowerment, würde man heute sagen. Sie konzipierten ein 5-Punkte-Programm für ein freies Polen in einem freien Nachkriegseuropa. Sie setzten sich für die Freilassung polnischer Juden in der Sowjetunion ein und vor allem beschäftigten sie sich mit dem Plan eines internationalen jüdischen Anti-Hitler-Komitees und wurden von Beria und den jüdischen NKWD-Offizieren dazu ermuntert. In der Präambel des klar gegliederten Memorandums wird die nationale Befreiung und soziale Gerechtigkeit für alle Völker im deutsch besetzten Europa gefordert. Aus verschiedenen Briefen, so schreibt er so lustiger, die Ehrlich und Alter in diese Zeit verschickten, spricht ebenfalls ihr Wunsch nach einem von Demokraten und Sozialisten geführten Nachkriegseuropa. In einem 7-Punkte-Programm werden die Aufgaben und die Struktur des zu gründenden jüdischen Anti-Hitler-Komitees sowie die Mitwirkung der ausländischen, hauptsächlich der amerikanischen Juden detailliert dargelegt. Das ZK sollte aus 10 Personen bestehen, 7 Vertreter der jüdischen Bevölkerung aus den von den Nazis besetzten Ländern und je ein Vertreter der Juden der Sowjetunion, Englands und Amerikas. Dem 3-köpfigen Präsidium sollte Ehrlich als Vorsitzender, Alter als Sekretär und ein noch zu wählender Vertreter der sowjetischen Juden, wahrscheinlich Michoels, angehören. Um die Arbeit im Ausland zu organisieren, war vorgesehen, dass Ehrlich nach London und Alter nach New York fliegen und ein polnischer Jude mit dem Fallschirm über Polen abspringen sollte. Vertreter der sowjetischen Regierung, die Botschafter der USA, Englands und Polens in der Sowjetunion, wie prominente Wirtschaftsfachleute, Künstler und Wissenschaftler aus der Sowjetunion und anderen Ländern wollte man zu Ehrenmitgliedern des Präsidiums berufen. Ende November lag noch keine Antwort von Stalin vor. Wen wundert's? Und Berias Offiziere vertrösteten die Verfasser des Memorandums immer wieder. Ehrlich und Alter überschätzten den Willen des Diktators, eine ständige jüdische Repräsentanz zu billigen, in der sich Vertreter der Alliierten, der Juden aus den von Deutschen besetzten Gebieten und der bis dahin völlig vom Ausland isolierten sowjetischen Juden zusammenschlossen. Sie verkannten aufgrund der Grollen Aufmerksamkeit, die ihnen in der kritischen Zeit während der Belagerung Moskaus zuteil wurde, auch ihre eigene Rolle. Im Dezember 1941 war der deutsche Blitzkrieg gescheitert, denn weder Moskau noch Leningrad fielen in die Hände Hitlers. Der Eintritt der USA in den Krieg im gleichen Monat und die Wahrscheinlichkeit einer massiven Militärhilfe Amerikas hat die Bedeutung eines jüdischen Hilfskomitees enorm reduziert. Naja, Stalin wollte nichts mit Juden und schon gar nicht jüdischen Soldaten zu tun haben. Sie seien miserable Militärs. Ehrlich und Alter wurden, die Sache äußerst geheim behandelt. Niemand sollte ihren Namen erfahren, wieder inhaftiert und zu Sowjetbürgern gemacht, damit Polen nicht intervenieren kann. Einmischung in innere Angelegenheiten war damals ausgeschlossen. Und was wurde dann aus ihnen? Das ist die Frage. Also ihre Teilhabe an der Revolution von 1905 wurde als Grund genommen, dass sie Sowjetbürger seien. Nicht? Der Häftling Nummer 42, Henry Ehrlich, hat sich am 14. Mai 1942 in seiner Zelle erhängt. Viktor Alter, der ebenfalls mit Selbstmord gedroht hatte, wurde als Häftling Nummer 41 am 17. Februar 1943 in Kuibyschew erschossen. Die entsprechenden Berichte tragen den Stempel streng geheim persönlich. Laut Leon Lehnemann soll Stalin auf den Brief von Alter und Ehrlich eigenhändig notiert haben: Rastrejat ob Beuch. Das klingt schon so, nicht? Beide erschießen. Tatsächlich gibt es ein Schreiben von Molotow an Beria vom Februar 1943, in dem Bezug genommen wird auf ein Todesurteil des Militärkollegiums des obersten Gerichts der UdSSR gegen Ehrlich und Alter. 1943 vermerkte Molotow, dass Stalin diesen Text gebilligt habe. Wahrscheinlich ist das angebliche Urteil ein rückdatiertes Dokument, um mit Verweis auf das erste Todesurteil vom Sommer 1941 die Erschießung 1943 intern mit einem Papier abzusichern. Die Begründung des angeblichen Urteils war, dass Ehrlich und Alter systematisch die sowjetischen Truppen zu sofortigen Frieden mit Deutschland aufgerufen hätten. Im Gegenteil haben sie getan, nicht? Schon im Dezember 1941 hatten die sowjetischen Behörden gegenüber dem polnischen Botschafter erklärt, beide seien wegen ihrer Kontakte zu den Nazis inhaftiert worden. Da keiner wusste, dass sie tot waren, setzten sich noch einige Zeit unzählige Persönlichkeiten, Organisationen, also für ihre Freilassung ein. Zu spät. Wir waren ja tot. Der eine hat sich selbst erhängt, der andere wurde erschossen. Aber für ein jüdisches antifaschistisches Komitee war es nicht zu spät. Es kam zustande. Und nach dem Krieg ging es den Beteiligten allerdings schon wieder nicht viel besser als Ehrlich und Alter. Das ist so erschütternd, die Fortsetzung folgt deswegen nächsten Monat.